Deutschlandfunk Nova.
Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist für euch im Hörsaal. Hallo und willkommen. Ja, wusstet ihr, dass die Stasi in der rechtsextremen Szene in Westdeutschland Spitzel hatte? Ja, mir war das ehrlich gesagt neu. Die Staatssicherheit hatte seit Mitte der 1970er Jahre sogar eine eigene Abteilung für Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Und ich habe mich gefragt, ja, wieso? Wollte die DDR in dem Milieu irgendwie vielleicht Einfluss nehmen, um den sogenannten Klassenfeind zu schwächen? Diese Frage, die beantworten wir heute hier.
Im Laufe der 70er Jahre fiel der Stasi auf, dass sich auch am rechten Rand radikalere Gruppen gebildet hatten. Da wächst was heran, was für die DDR vielleicht noch gefährlicher werden könnte als die arabische Terroristenszene und die linksterroristische Szene der Bundesrepublik. Man merkte, der Terror dieser Gruppen richtet sich auch gegen die DDR. Es gibt da regelmäßig Berichte in den Akten darüber, dass Aufkleber und Schriften, die den Nationalsozialismus verherrlichen, in die DDR geschmuggelt worden sind. Plötzlich wachte man bei der Stasi dann doch auf, weil man die Sorge hatte, dass die populistischen Parolen und einfachen Antworten doch recht gut verfangen in der DDR-Bevölkerung.
Ich mache heute mit euch also einen Ausflug in die DDR-Geschichte und damit verbunden auch in die westdeutsche Geschichte und auch in unsere heutige Gegenwart. Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, die breiteten sich in den 70er Jahren in der DDR und der BRD aus und sie bereiteten der Stasi, wie wir eben schon gehört haben, zunehmend Kopfschmerzen. Deshalb heuerte sie Informanten und sogenannte Einflussagenten an, eben auch in Westdeutschland. Warum war das für die Stasi so wichtig? Wie ist die Beobachtung überhaupt abgelaufen und was hat sie in Erfahrung bringen können? Das hat der Journalist und Autor Andreas Förster wissen wollen und ist in die Archive gestiegen. Und dabei hat er eine Menge spannender Geschichten zutage gefördert und auch noch die Entwicklung der Neonazi-Szene generell erhellt. Ja, und die Erkenntnisse sind eben nicht nur historisch spannend, sondern sagen uns auch was über die heutige Zeit. Was ist zum Beispiel mit Rechtsextremen passiert, die in der DDR untergetaucht sind? Welche Rolle spielten die westdeutschen Nazis von damals nach der Wende im Osten und warum boomte der Rechtsextremismus in der ehemaligen DDR nach der Wende so stark? Ja, all diese Fragen hat Andreas Förster recherchiert und in seinem Buch Zielobjekt Rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte, beantwortet. Und am 8. Mai 2019 hat er auf Einladung des Einstein-Forums in Potsdam darüber gesprochen. Ausnahmsweise hören wir heute mal keinen Vortrag, sondern ein Gespräch. Christoph Blome, der Programmleiter des Christoph Links Verlags, in dem das Buch erschienen ist, der hat Andreas Förster die Fragen dazu gestellt. Ja, zuerst stellt er ihn uns aber nochmal vor.
Andreas Förster ist investigativer Journalist. Als solcher ist er 2009 mit dem Journalistenpreis Der lange Atem ausgezeichnet worden. Und er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Arbeit der Geheimdienste, mit der organisierten Kriminalität, mit der Sicherheitspolitik und mit dem Terrorismus. Er schreibt unter anderem für die Berliner Zeitung, die Frankfurter Rundschau, den Stern, den Freitag und in Österreich auch für das Nachrichtenmagazin Profil. Darüber hinaus hat Andreas Förster schon eine ganze Reihe von Büchern vorgelegt. Unter anderem hat er zwei Bücher herausgegeben zum NSU. Und bei uns im CA Links Verlag hat er ein Buch über die Jagd der Stasi nach dem Gold der Nazizeit geschrieben und ein anderes darüber, wie der Schweizer Geheimdienst die Arbeit von DDR-Händlern beobachtet hat und von Stasi-Agenten. Die Stasi ist also ein Thema, das Andreas Förster schon sehr lange beschäftigt. Und im Zuge seiner Archivrecherchen ist er auch auf das Thema gestoßen, das uns heute Abend beschäftigen wird. Denn seit 1975 beschäftigte sich eine eigene Abteilung bei der Stasi mit der westdeutschen Neonazi-Szene und der rechtsextremen Szene. Und Andreas Förster hat sich zum einen angeschaut, wie die Stasi dabei vorgegangen ist, wie ihre Arbeit konkret aussah. Er hat sich angeguckt, was ihre Ergebnisse waren. Und so entsteht in seinem Buch nicht zuletzt ein Panorama des westdeutschen Rechtsextremismus in den 70er und 80er Jahren. Er ist aber auch noch auf einen weiteren Aspekt gestoßen, nämlich dass die Ausforschung der rechtsradikalen Szene auch ein Spielfeld des Geheimdienstkrieges zwischen West und Ost war. Und man könnte sagen, so ganz, ganz nebenbei zeugt dieses Buch, das er geschrieben hat, auch vor den Freuden der Archivarbeit. Denn er hat jede Menge unglaublich interessante und erhellende Fallgeschichten zutage gefördert, die zum Teil selbst Experten so noch nicht bekannt waren. Und umso erstaunlicher ist es, dass sich vor ihm kaum jemand mit diesem Quellenbestand auseinandergesetzt hat. Man könnte das Ganze auch ins Aktuelle wenden und sagen, die Arbeiten von Andreas Förster zeigen, wie wertvoll es ist, dass ein Geheimdienst seine Akten irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und man müsste natürlich darüber diskutieren, ob man nicht bei den noch aktiven Geheimdiensten ähnliche Maßnahmen ergreifen sollte, die genau das sicherstellen. Zum Thema des heutigen Abends. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, uns dem Thema nähern. Und da würde ich gerne damit einsteigen. Die DDR hat ja die Mauer und die Sicherungsanlagen an der innerdeutschen Grenze immer als antifaschistischen Schutzwall gerechtfertigt. Und so gesehen müsste sie ja eigentlich ein Interesse an einer möglichst starken rechtsradikalen Szene in Westdeutschland gehabt haben. Deshalb die Frage an Sie, Andreas Förster, warum hat sich die Stasi so intensiv für die westdeutschen Neonazis und Rechtsextremisten interessiert und warum fing diese Beschäftigung gerade 1975 an? Gab es dafür einen bestimmten Anlass?
Ja, also die Stasi hat ja in den 50er und 60er Jahren ohnehin immer einen Blick, insbesondere die HVA, die für Auslandsspionage zuständige Abteilung, darauf, wie sich rechte Bewegungen in der Bundesrepublik, vor allen Dingen aber eben auch Alt-Nazis, die aus dem Dritten Reich sich rübergerettet haben, meist in Würde gealtert und in entsprechenden Positionen immer noch sowohl im Politikbetrieb, in der Justiz, in der Wirtschaft aktiv waren. Da hat man schon immer genauer hingeguckt, hat versucht, diese Lebensläufe aufzuklären und dann im Propagandakrieg, der ja in den 50er und 60er Jahren besonders heftig tobte, zu verwenden in Pressekonferenzen, die man gegeben hat. Man hat mitunter auch Tribunale veranstaltet, in Abwesenheit der Beschuldigten natürlich. Das war, wie wir heute wissen, zwar ein Propagandafeldzug, aber andererseits natürlich mit einem realen Hintergrund. Deutsche, bundesdeutsche Behörden, Ministerien, Geheimdienste machen ja seit einiger Zeit, endlich die Kraft und den Willen, auch sich dieser braunen Vergangenheit des Nachkriegsdeutschlands zu stellen. Das war also das, was man anfangs in diesen ersten Jahren der tatsächlichen Konfrontation von Ost und West auch eben für Propagandafeldzüge benutzte. Es änderte sich dann Anfang der 70er Jahre doch erheblich mit dem Beginn der Entspannungspolitik. Nicht, dass die Stasi nicht weiterhin Erkenntnisse hatte, aber man findet schon in dieser einen Abteilung, der Hauptabteilung 9, das ist das Untersuchungsorgan eigentlich, Hauptabteilung 9, aber die hatten eine extra Abteilung, die sich mit Bergen, kann man sich gar nicht vorstellen, mit Bergen von Nazi-Akten befasste, die auswertete, die sind ihnen irgendwann in den 60er Jahren mit einem großen Güterzug aus Moskau übergeben worden. Der fuhr dann dort in Hohenschönhausen ein. Da gibt es auch noch einen Gleisanschluss, das ist in der Nähe vom Untersuchungsgefängnis. Da war die alte Villa, in der diese Abteilung 9, also diese Unterabteilung in der Hauptabteilung 9, die sich mit den NS-Akten befasste, die bekamen dann diesen Zug hingestellt und die mussten tagelang die Akten ausräumen. Die sind doch übrigens alle noch da, die sind inzwischen im Bundesarchiv, zum Teil immer noch unerschlossen. Also da, ich glaube, da ist auch noch viel interessantes Material für Historiker drin. Wie auch immer, diese Abteilung erforschte weiter das Leben und die Persönlichkeit und die Lebensläufe bestimmter namhafter westdeutscher Persönlichkeiten. Aber so ab Anfang der 70er Jahre mit nach KSZE und vor allem nach dem Regierungswechsel oder im Wechsel an der Spitze der SED zu Honecker, veränderte sich das, also man hatte nicht mehr so richtig die politischen Abnehmer in der Propagandaabteilung des Zentralkomitees, sodass diese Sache, was die propagandistische Auswertung der Aktivitäten sowohl der Altnazis als auch neofaschistischer Organisationen in der Bundesrepublik anbelangte, in den Hintergrund trat, ja, ab Anfang, Mitte der 70er Jahre. Stattdessen ergab sich jetzt ein neues Phänomen, und zwar insbesondere durch den Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft während der Olympischen Spiele in München. Das hatte dann auch in der DDR für ein großes Erschrecken gesorgt, dieses palästinensische Kommando Schwarzer September, was die im Olympischen Dorf eben die israelische Olympiamannschaft überfiel, sie dann als Geisel nahm. Und da sind ja bei dieser missglückten Befreiungsoperation dann sehr viele Menschen umgekommen. Wir erinnern uns, 72 Olympische Spiele, 73 standen die Weltjugendfestspiele in Ost-Berlin an. Und die Stasi hatte jetzt nun große Sorge, dass sich möglicherweise bei diesen Weltjugendfestspielen, die ja auch dieses offene, neue, freundlicheren Sozialismus in der DDR zeigen sollten, dass da möglicherweise es auch am Rande zu einem Anschlag kommen könnte, zu irgendeinem Terroranschlag, von welcher Seite auch immer. Da traf sich schließlich die Jugend der Welt, die war ja eingeladen und man wollte ja ein schönes Bild des Sozialismus zeichnen. Die Stasi reagierte also deshalb auf diesen Anschlag von Olympia 72 damit, dass Stasi-Chef Erich Mielke die Gründung einer Arbeitsgruppe in Auftrag gab, wo diese Arbeitsgruppe, die sich mit Antiterrormaßnahmen befassen sollte, Aufgabe war, also die Terrorabwehr, es sollten die internationalen Terrororganisationen aufgeklärt werden. Bis dahin hatte das vorrangig die HVA übernommen, die Spionageabwehr, die Hauptabteilung 2 hatte das auch gemacht. Also waren so ein bisschen mehrere Abteilungen für zuständig und man suchte jetzt also eine zentrale Einheit, Diensteinheit, wollte man jetzt schaffen, die sich mit diesem Thema eben befasst. Und da wurde diese Arbeitsgruppe gebildet, Arbeitsgruppe Terrorabwehr. Die Weltjugendfestspiele gingen über die Bühne, ohne dass irgendwas passierte. Und dann, nachdem diese Arbeitsgruppe also sich einigermaßen konstituiert hatte, erließ dann Mielke einen Dienstbefehl zur Gründung der Abteilung 22. Das war eine Hauptabteilung quasi erst ganz zum Schluss, aber das sind auch nur organisatorische Gründe. Also eine Abteilung 22, die anfangs wurde dann 73, 74 gegründet. Die hatte anfangs 40 Mitarbeiter, am Ende dann, zum Ende der DDR hin, waren es doch schon deutlich mehr. Da waren es fast 300 Mitarbeiter, die diese Abteilung hatte. Die Abteilung 22 befasste sich dann natürlich zuerst mit dem internationalen Terrorismus, insbesondere mit dem nahöstlichen Terrorismus. Man hatte zu den Palästinensern gute Kontakte von Anfang an. Das hat auch die HVA übrigens nie aus der Hand gegeben. Die waren der Ansprechpartner für die PLO. Aber man hat dann natürlich versucht, auch die anderen Terrororganisationen, die es im nahöstlichen Raum gab oder die für den nahöstlichen Raum arbeiteten, so wie Carlos, der Venezolaner Carlos, das hat man versucht, zu denen auch Kontakt aufzubauen. Man bot ihnen in Ostberlin Rückzugsräume an, wo man mit ihnen auch ins Gespräch gekommen ist. Ziel war immer, Anschläge gegen die politischen Gegner dieser Gruppen vom DDR-Boden fernzuhalten. Das wollte man, wollte also nicht, dass in der DDR irgendwelche Anschläge passieren von solchen Gruppen. Dann parallel dazu baute man zu den linksterroristischen Milieu in der Bundesrepublik Kontakte auf, RAF, damals ja noch Baader-Meinhof-Gruppe, aus der dann die zweite Generation, die Rote Armee-Fraktion, hervorging. Da hatte man von Anfang an versucht und auch erfolgreich versucht, dort Informanten zu werben. Revolutionäre Zellen waren auch so eine andere Organisation, da war es immer ein bisschen schwieriger, an die ranzukommen. So dass man jetzt also, man hatte einmal den nahöstlichen Terrorismus aus den arabischen Staaten, man hatte den Linksterrorismus im Blick. Dazu gehörten dann auch Gruppen wie die japanische Rote Armee-Fraktion, die französische Aktion Direkt, zu denen man auch Kontakte suchte und fand. Und dann fiel im Laufe der 70er Jahre, das ging dann allerdings tatsächlich auch erst ab Mitte der 70er Jahre los, fiel dann der Stasi auf, dass sich auch am rechten Rand inzwischen radikalere Gruppen gebildet hatten. Es hat ja, wenn man so die Entwicklung der neofaschistischen Szene in der Bundesrepublik beobachtet, haben wir ja in den 50er und 60er Jahren vor allen Dingen legale Organisationen. Die NPD war ja in den 60er Jahren durchaus eine aufstrebende Partei. Die saß in mehreren Landtagen drin mit durchaus beachtlichen Wahlerfolgen. Also in Baden-Württemberg, glaube ich, war sogar zweistellig. Das ging dann Ende der 60er Jahre vorbei und hatte zur Folge, dass sich dann die rechte Szene anfing zu radikalisieren. Und in der Stasi bekam man dann so langsam mit, da wächst was heran, was für die DDR vielleicht noch gefährlicher werden könnte als die arabische Terroristenszene und die linksterroristische Szene der Bundesrepublik. Weil zu den eigentlichen Gegnern der rechten Neonazis in der Bundesrepublik gehörte natürlich die DDR als kommunistisches Land selbstverständlich auch. Man schuf dann ein kleines Referat, was sich mit den Rechten in der Bundesrepublik befasste. Und so einen richtigen Aufschwung bekam die ganze Sache, als Ende der 70er Jahre tatsächlich auch Anschläge auf die innerdeutsche Grenze stattfanden. Es gab dann 1978 einen größeren Anschlag bei Geisa, das ist Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, ein Grenzabschnitt, wo eine größere Sprengladung angebracht wurde, die die Grenzanlagen auf mehreren hundert Meter Länge zerstörte. Ja, also eine der beiden, die äußere Wand sozusagen, die im Westen liegt, so zerstörte. Da merkte man dann, also da wächst jetzt was heran, ein rechter Terror wächst da jetzt heran. Dem müssen wir uns stellen, dem müssen wir uns widmen und da müssen wir aufpassen, dass dieser Terror sich nicht gegen uns richtet. Zumal der Terror ja dann tatsächlich auch sich in der Bundesrepublik manifestiert. Also rechte Terrorgruppen bildeten sich dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das Oktoberfestattentat ist ja nur einer von vielen Anschlägen, die 1980, 81 tatsächlich in der Bundesrepublik stattfanden. Es gab dort mehrere Terrororganisationen, die deutschen Aktionsgruppen zum Beispiel von Manfred Röder. Eine Gruppe um Uhl und Kurt Wolfgramm und Siegfried Uhl, die tatsächlich im Untergrund Waffenverstecke anlegten und den bewaffneten Kampf gegen die Bundesrepublik in Angriff nehmen wollten. Alles so ein bisschen nach dem Vorbild der RAF, aber eben auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Diese Entwicklung, die der rechte Terror nahm, war also tatsächlich dann für die Stasi ein Alarmsignal, weil man merkte, der Terror dieser Gruppen richtet sich gegen Behörden und Einrichtungen in der Bundesrepublik, aber eben auch gegen die DDR, vorrangig gegen die innerdeutsche Grenze. Aber man konnte natürlich nie ganz sicher sein, ob dann nicht auch innerhalb der DDR solche Anschläge verübt werden können oder auch gegen politische Einrichtungen, die die DDR in der Bundesrepublik hatte, also die Vertretung oder die handelspolitische Abteilung in Düsseldorf, da gab es ja auch, das ist ja auch eine diplomatische Niederlassung gewesen. Die Sorge war also groß und deswegen sagte man sich, wir müssen jetzt das Referat in der Abteilung 22, das sich mit dem rechten Terror befasst, verstärken, um ein möglichst genaues Bild über die rechte Szene in der Bundesrepublik zu bekommen.
Halten Sie diese Sorgen, von denen Sie gerade gesprochen haben, für berechtigt? Also das Buch wirft immer wieder Schlaglichter auf die lange Geschichte rechter Gewalt in der Bundesrepublik, die nicht mit dem NSU begonnen hat und die sich auch nicht im Oktoberfestattentat erschöpfte, sondern sie schildern sowohl Gewalt gegen Menschen als auch Gewalt gegen Sachen. Also jetzt kürzlich jährte sich ja die Ausstrahlung der Fernsehserie Holocaust. Und damals hat es Versuche gegeben von Rechtsradikalen durch die Sprengung von Sendemasten die Ausstrahlung dieser Serie zu verhindern. Also wie berechtigt waren diese Sorgen der Stasi, dass es zu breiter angelegten Terroranschlägen gegen Einrichtungen der DDR kommen könnte?
Also die Sorge war schon groß. Das bekam man ja dann mit über die Informanten, die man gewann in diesen Kreisen, dass man mitbekam, zwar wurden Pläne geschmiedet, gegen die amerikanischen Besatzer vorzugehen und so, aber eine Rolle spielte dabei auch immer die innerdeutsche Grenze als Mahnmal der Schande, weil Deutschlands Einheit damit, also dass man daran denkt, dass Deutschland eben gespalten ist und keine Einheit ist und dass der kommunistische Staat eben die Schuld daran trägt. Man trug diese Informationen zusammen. Nun muss man auch sagen, dass in dieser westdeutschen Neonazi-Szene und in der deutschen Neonazi-Szene überhaupt, das setzt sich ja bis heute auch fort, auch viele Spinner unterwegs sind. Ja, es sind auch viele Leute, die dann zwar das eine oder andere Sprengstoffpaket schnüren, aber letztlich dann doch nicht den Mut aufbringen und auch vor allen Dingen auch das Können nicht, solche Dinge auch anzuwenden. Es ist immer sehr viel Schaumschlägerei dabei. Die Stasi hat erstmal grundsätzlich alles ernst genommen, was sie da gehört hat. Weil man musste ja herausbekommen, müssen wir da jetzt eingreifen, müssen wir versuchen, da Dinge zu unterbinden. Es gibt einen Fall, da ist es auch gelungen, in so eine Gruppe einzudringen, die also auch plante, mit einer Handgranate irgendwie mit einem selbst gebastelten Sprengkörper einen Anschlag auf die Mauer zu verüben. Da ist es dann gelungen, durch einen IM, den man da reingeschleust hat, der hat dann ein Probeexemplar dieses Dings besorgt, dieser Sprengkörper, die da zusammengebastelt worden sind und schmuggelte die dann in die DDR. Dann wurde der untersucht von der Stasi und er hat festgestellt, ja, also das Ding könnte schon ordentlich Wirkung entfalten und haben den dann beauftragt, in dieser Gruppe darauf einzuwirken, dass die Abstand nehmen von diesen Plänen. Und das ist tatsächlich dann auch gelungen. Also es gibt Einzelbeispiele, relativ wenig, muss man sagen, aber es gibt einzelne Beispiele, wo der Stasi es gelungen ist, geplante Anschläge, sofern sie sich allerdings gegen DDR-Einrichtungen richteten, geplante Anschläge zu verhindern, indem man Einflussagenten dort ins Spiel brachte, die dann auch entsprechend vorgegangen sind. Selbst in Österreich ist das in einem Fall gelungen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Da gab es auch eine Gruppe, das waren zwei Personen, waren das fanatisierte Einzeltäter, wie man es ja oft hat auch in dieser Szene. Und die planten wohl einen Angriff mit Brandbomben, also mit Molotow-Cocktails und Handgranaten, die sie irgendwo her hatten, auf die sowjetische Botschaft. Und da hat dann die Stasi, das ist eben ziemlich bemerkenswert, hat dann die Stasi einen anonymen Hinweis an die österreichische Bundespolizei gegeben, dass man doch mal da so ein Haus durchsuchen sollte, weil da Waffen versteckt worden sind. Und es hat dann die Polizei tatsächlich hat dann eine Durchsuchung gemacht und hat dann auch Waffen gefunden und hat auf die Art und Weise ist dann ein Anschlag auf die sowjetische Botschaft verhindert worden in Wien. Also selbst zu solchen Mitteln griff man, dass man versucht hat, dann das zu, ja, irgendwie zu kanalisieren, irgendwie an den Mann zu bringen, der das dann auch verhindern kann. Was ich dann allerdings eben nicht in den Akten gefunden habe, weil es ist ja immer die Frage, warum hat die Stasi sich so abgegeben mit der westdeutschen Neonazi-Szene? War es jetzt bloß die Angst davor, dass es Anschläge gibt oder wollte man das auch vielleicht propagandistisch auswerten, hat man möglicherweise auch diese Gruppen dabei unterstützt, damit eine Unruhe entsteht in der bundesdeutschen Gesellschaft, also dass es auch politische Auswirkungen möglicherweise hat. Für diese beiden letzten Thesen habe ich tatsächlich keine Belege gefunden in den Akten. Also weder, man kennt das ja aus den 50er und 60er Jahren, wo so Informationen, wie ich schon sagte, über diese alten Nazis dann auch an westdeutsche Journalisten gegeben wurde, mit denen die Stasi einen vertraulichen Umgang pflegte, so war es ja. Man hat dann die ein oder andere Information an die weitergegeben und die brachten das dann in den entsprechenden Publikationen groß raus. Also da hatte man dann schon versucht, Einfluss zu nehmen. Solche Dinge habe ich dann tatsächlich nicht gefunden, dass man die Erkenntnisse, die man über die Neonazi-Szene der 80er Jahre gefunden hat, dann an die westdeutsche Presse durchgesteckt hat, damit das bekannt wird, damit das möglicherweise also auch die Bundesrepublik wieder in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Das war gar nicht mehr die Absicht in dieser Zeit. Zumal, muss man auch dazu sagen, die westdeutschen Journalisten sehr genau und sehr intensiv recherchiert haben in der Neonazi-Szene. Also da hätte man denen nicht unbedingt was Neues erzählen können. Das meiste hatten die so ohnehin selbst schon im Blick, diejenigen Kollegen, die sich damit befasst haben. Und auch die, ja, in einigen Publikationen auch, es gibt auch ein Buch von Regine Igel, da geht es darum, die Terrorismuslügen heißt das, wie die Stasi den internationalen Terrorismus unterstützt hat. Sie vertritt in diesem Buch eben auch die These, dass die Stasi nicht nur der RAF Ausbildungshilfe gegeben hat und den Palästinensergruppen zum Beispiel Ausbildungshilfe gegeben hat, sondern eben auch den rechten Terror in der Bundesrepublik gefördert hat. Dafür gibt es aber tatsächlich keine Belege in den Akten. Also diese These kann man tatsächlich nicht stützen bei den Unterlagen, die ich bislang gesehen habe.
Sie sagen, dass eine Gruppierung, die die Stasi für besonders gefährlich hielt, die Partei der Republikaner waren. Woran lag das? Welche Gründe gab es dafür?
Ja, eben. Also die Republikaner waren ja nur keine Partei, die mit Sprengstoff und Waffen gegen die Mauer vorgegangen ist. Aber die Republikaner hatten sich 1984, glaube ich, in der Bundesrepublik gegründet, in Bayern vorrangig, 83, 84, nach dem von Strauß vermittelten Milliardenkredit an die DDR, der ja viele Konservative in der CSU damals ziemlich desillusioniert hatte, was die DDR-Politik ihrer Partei anbelangt. Und deswegen gab es dort Austritte und man hat dann eine Partei rechts von der CSU gegründet. Man kennt die Geschichte, die DDR, die Stasi hatte die Republikaner ja so auf dem Schirm, aber hat sie nicht sonderlich intensiv beobachtet anfangs, weil sich die Aktivitäten vorrangig auf den Süden der Bundesrepublik beschränkten. Bayern ganz stark, Baden-Württemberg waren die Republikaner auch recht erfolgreich. Die waren weit genug weg. Gefährlich wurde es dann vor allen Dingen Anfang 89, als die Republikaner ins Abgeordnetenhaus einzogen. Bei der Wahl zum Westberliner Abgeordnetenhaus hatten sie einen Stimmenanteil von über 10%, zogen damit der entsprechenden Fraktion ins Abgeordnetenhaus ein. Und jetzt plötzlich wachte man bei der Stasi dann doch auf, weil man die Sorge hatte, dass die populistischen Parolen und einfachen Antworten, wie wir sie ja inzwischen auch von der AfD erleben, doch recht gut verfangen in der DDR-Bevölkerung. Immer wieder wurden Rentner bei Ausreisen oder bei Wiedereinreisen, wenn sie also einen Tagesaufenthalt in West-Berlin hatten und wieder zurückkamen, mussten sie oftmals ihre Taschen öffnen und dann wurden immer wieder Propagandamaterialien von den Republikanern gefunden. Bei den Stimmungsberichten, die sich die Stasi zusammenstellte innerhalb der DDR, bekam man mit, also dass die Parolen der Republikaner sehr gut verfangen bei den Ostdeutschen, auch insbesondere was die Frage der Migranten anbelangt. In der DDR gab es ja auch zu der Zeit durchaus mehrere ausländische Arbeitskräfte, Schwarzafrikaner, vor allen Dingen Kubaner auch und auch Polen. Es gab eine latente Ausländerfeindlichkeit auch in der DDR und da fielen natürlich solche Parolen, diese Asylanten raus, all diese Parolen, die man inzwischen jetzt ja auch wieder hört und wieder salonfähig werden. Das fiel in der DDR unter fruchtbaren Boden, das beunruhigte die Stasi sehr, weil sie hatte eben die Sorge, dass sich in dieser aufgeheizten Stimmung oder in dieser politischen Situation, die sich ja 1989 ergab, insbesondere nach den Wahlfälschungen zu den Kommunalwahlen, wurden ja auch politische Oppositionsgruppen immer stärker. Und man hatte jetzt die Sorge, dass sich nicht nur am linken Rand Oppositionsgruppen bilden, sondern dass sich auch republikanerfreundliche Gruppen, möglicherweise sogar ein Republikanerverband in der Republikanerpartei illegal in der DDR gründen könnte. Im August 89 gab es übrigens so ein klassische Fake News, würde man heute sagen, eine Zeitungsente. Da hat der Westberliner Republikanerchef in einer Pressemitteilung verkündet, es gebe jetzt den ersten Kreisverband der Republikaner im Prenzlauer Berg. Das sorgte damals für großes Chaos in der Staatssicherheit. Man nahm das erstmal für bare Münze und ging dann dieser Geschichte nach und hat natürlich alle IMs, die eben da in Prenzlauer Berg unterwegs waren, hat man vor allen Dingen eben auch unter rechten Jugendlichen versucht herauszufinden, was das sein könnte. Und dann, das ist eine ganz witzige Geschichte, dann hat man irgendwie so ein paar rechte Jugendliche, die hatte man gleich erstmal festgenommen und dann befragt. Und der sagte, ja, also irgendwie hatte da einer eine Namensliste dabei, da stand irgendwie Republikaner drauf und dann konnte man sich da eintragen, aber so richtig ernst haben wir das alles nicht genommen. Und so richtig konnte er auch nicht mehr erinnern, weil die waren eben alle betrunken, wie die Nazis so sind. War irgendwie eine Geburtstagsparty und da haben sie sich die Kante gegeben und wussten dann hinterher nicht mehr so richtig, was sie da eigentlich alles gemacht haben. Es stellte sich dann tatsächlich auch danach dann raus, irgendwie 2-3 Wochen später räumte dann der Westberliner Republikanerchef ein, dass es eine Falschmeldung war, dass er das bloß gesagt hat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also da war die Stasi tatsächlich auf diese Ente reingefallen, aber man hatte tatsächlich natürlich in dieser Zeit die Sorge, weil die Parolen und die Ideologie, die die Republikaner vertreten hatten, zum einen durchaus in größeren Bevölkerungsteilen auf fruchtbaren Boden fielen, aber die DDR hatte auch seit Mitte der 80er Jahre ein zunehmendes Problem mit rechtsradikalen Jugendlichen. Das ist eine Entwicklung, die scheinbar immer schwieriger zu beherrschen war. Auch das rief natürlich die Abteilung 22 vor allen Dingen deshalb auf den Plan, weil man Sorge hatte, dass eben rechtsradikale Kräfte aus der Bundesrepublik, insbesondere aus West-Berlin, dann in die DDR kommen, nach Ost-Berlin kommen und Allianzen schmieden, möglicherweise dann auch Propagandamaterial in die DDR schmuggeln, was durchaus auch immer vorgekommen ist. Also es gibt da regelmäßig Berichte in den Akten darüber, dass Aufkleber und Schriften, die den Nationalsozialismus verherrlichen, in die DDR geschmuggelt worden sind. Große Sorge natürlich immer, dass dann Gruppen von rechtsradikalen Jugendlichen in der DDR angestiftet werden zu gewalttätigen Aktionen gegen Ausländer, aber auch gegen Einrichtungen der DDR, gegen die Polizei, die ja ein großes Feindbild war. Zentrale Rolle bei diesen Kontakten zwischen rechten Jugendlichen aus Ost und West, rechten Personenkreisen, waren ja nicht nur Jugendliche, es waren auch Ältere, war übrigens die Skinhead-Bewegung, also vor allen Dingen die Hooligans der Fußballvereine von Hertha BSC und Union Berlin. Hertha BSC hatte ja bis in die 90er Jahre hinein übrigens große Probleme mit ihren Fangruppen, unter denen sehr viele Rechtsradikale, Rechtsextreme waren, mit entsprechenden Sprechchören dann auch während der Fußballspiele. Das hat der Verein glücklicherweise in den Griff bekommen. Und Union als Hassgegner des BFC oder der BFC, der die Mannschaft von Stasi-Minister Mielke war das erklärte Feindbild der Union-Anhänger. Und da gab es dann immer, vor allen Dingen dann, wenn BFC gegen Union gespielt hat, größere Zusammenschlüsse von Westdeutschen und Ostberliner Hooligans, die dann am Rande dieses Spiels oder auch nach Möglichkeit während des Spiels, obwohl da ziemlich hart dann durchgegriffen wurde, eben das nutzen wollten, um zu provozieren, um gewalttätig zu werden. Die Situation unter den rechtsradikalen Jugendlichen, die Szene der rechtsradikalen Jugendlichen, wurde zunehmend zum Problem für die Stadtsicherheit. Es gelang immer weniger, dort tatsächlich die Leute unter Kontrolle zu halten. Es gab zwar ein scharfes Vorgehen, also es wurden auch entsprechende Strafverfahren eingeleitet mit harten Urteilen. Aber so richtig bekam man diese Jugendgruppen nicht in den Griff, und dass dort unter der Oberfläche noch, unter der erkennbaren Oberfläche noch viel mehr brodelte, hat man ja dann nach dem Mauerfall gesehen, wo ja tatsächlich sich eine starke rechtsradikale Szene in den ostdeutschen Bundesländern, insbesondere Sachsen und Thüringen, dann innerhalb kurzer Zeit entwickelte und sozusagen hervorbrach.
Man sich vor Augen hält, dass beim damaligen Rechtsextremismus in der Bundesrepublik der Antikommunismus ein wichtiger Bestandteil der Ideologie war, stellt sich ja die Frage, wie es der Stasi überhaupt gelungen ist, an Informanten zu gelangen. Und weiterhin stellt sich die Frage, welche Motive diese Informanten hatten. Also sie schildern ja viele Fälle, wo die Leute sogar von selbst ankommen. Manchmal sind es sogar Leute, die ursprünglich mal aus der DDR geflohen sind, im Westen in der rechten Szene gelandet sind und sich dann der Stasi wiederum andienen. Also wie ist die Stasi an Informanten gelangt und aus welchen Motiven haben diese Menschen sich entschlossen, mit der Stasi zusammenzuarbeiten?
Ja, genau. Also das ist wirklich eine heikle Frage natürlich für die Stasi gewesen. Wie wollte man in diese Gruppen gelangen? Wie sollte man auch tatsächlich dort Informanten anwerben? Weil die Gefahr bestand natürlich, wenn man jetzt zu aktiv vorgegangen wäre, dass das bekannt wird und möglicherweise dann für negative Schlagzeilen in den Westmedien sorgt, dass also der Geheimdienst eines kommunistischen Landes gemeinsame Sache macht mit den Neonazis in der Bundesrepublik. Das hätte tatsächlich für ganz schlechte Presse gesorgt. Und das war so der Drahtseilakt, den die Stasi dabei vollzogen hat. Es sollte auf keinen Fall herauskommen, dass solche Kontakte existieren. Deswegen ist man gar nicht sehr aktiv vorgegangen, um in diese Szene reinzugelangen, zumindest nicht im Westen so aktiv. Man konnte zum einen sich darauf verlassen, dass sich der eine oder andere Zuträger von alleine meldet bei den DDR-Behörden. Es ist auch nicht anders als heute. Neonazis sind halt leben meist in prekären Verhältnissen. Entweder sind sie arbeitslos oder sie verdienen nicht genug, sind ständig haben ständig Geldsorgen. Und da bietet man sich heutzutage den Verfassungsschutz an. Damals nebenbei gesagt auch schon, weil der Verfassungsschutz schon immer gut bezahlt hat. Aber man hat dann natürlich auch gedacht, man kann ja auch mal über die Bornholmer Brücke nach Ostberlin einreisen und dann fragt man mal, ob man sich nicht mehr mit jemandem unterhalten kann. Tatsächlich sind die Akten zu erkennen, dass eine große Zahl wir reden hier von einem Dutzend oder also zwischen 10 und 20 Leuten, in all den Jahren sich tatsächlich der Stasi versucht haben anzudienen. Nicht jeder wurde genommen, man hat natürlich erstmal ein Informationsgespräch mit demjenigen geführt. Also es wurde dann, wenn der sich da meldete am Grenzübergang, dann wurde ein Offizier alarmiert von der Abteilung 20, da wäre wieder einer. Der kam dann da hin und dann setzte man sich in einen Raum und unterhielt sich. Und dann bekam das MFS ja relativ schnell mit, ist es jetzt einer, der bloß mal eine schnelle Mark machen will? Wie tief ist der da überhaupt drin in der Szene? Die großen Fische kamen natürlich nicht, die man auch kannte. Man muss auch mal sagen, die Stasi hat ja viel an Informationen zusammengesammelt aus offenen Quellen, also aus der Presse. Da wurde sehr viel ausgewertet. Man hat dann natürlich, als man dann den Fuß drin hatte in der einen oder anderen Gruppe, dann auch so viel Informationen über seinen Informanten abgesaugt, wie es nur ging, auch also Informationen über Personen. Am Ende hatte man tatsächlich Angaben über 1000 westdeutsche Rechtsextreme in der Kartei gesammelt. Das klingt viel, gut im Vergleich zu der Summe von, ich glaube, 20.000 Neonazis, die vom Verfassungsschutz damals eingestuft worden sind, relativiert sich diese Zahl schon wieder. Aber es ist trotzdem schon ein guter Überblick. Man hatte vor allen Dingen über die großen Organisationen, größeren Gruppen und auch Parteien einen ziemlich genauen Überblick, wie die strukturiert sind, welche Personen die maßgeblich Rollen spielen in der Szene. Also man war da eigentlich schon ganz gut im Bilde. Deswegen konnte man noch einschätzen, wenn der ein oder andere sich andiente und Informationen anbot, nützt der uns jetzt was? Kann der tatsächlich uns Informationen liefern, die uns neu sind, die uns helfen? Oder wie gesagt, ist der bloß hier, um Geld abzufassen? Einige waren recht gut, mit denen hat man sich dann auch getroffen. Aber man war gleichzeitig sehr zurückhaltend, dort tatsächlich diese inoffiziellen Mitarbeiter, wurden sie ja genannt, also inoffizielle Mitarbeiter mit Feindberührung, in dem Fall IMB, das ist also die besonders hohe Stufe, jemand, ein Spitzel, der sozusagen direkt im Zentrum des feindlichen Objekts sitzt, anzuwerben. Am Ende hatte man 14 solche IMBs in der Bundesrepublik, in der westdeutschen Neonazi-Szene. Das war schon recht gut. Wobei einige dieser IMBs auch, und das ist eben das Interessante, das war so der Aspekt, den die Stasi eben nutzen konnte, auch DDR-Bürger waren, sogenannte Rückverbindungen, Verwandte von geflüchteten DDR-Bürgern, die dann in der Bundesrepublik Neonazis waren. Tatsächlich fällt auf, dass einige der wirklich namhaften und auch aktiven Neonazis in der Bundesrepublik, die auch in Attentate verwickelt waren und in radikale Aktionen, aus der DDR stammten. Das führte dann mal in den 80er Jahren zu so einer kleinen Pressekampagne in der westdeutschen Medienlandschaft, das doch angestoßen übrigens von Franz Josef Strauß, dass man ja vielleicht auch vermutet, dass die DDR da irgendwann mal Leute in den Westen geschickt hat, damit die also jetzt hier eine Front von rechts aufbauen. Das hat man natürlich dann sofort auch untersucht. Klar, die 22 bekam den Auftrag, ist uns da möglicherweise jemand aus dem Ruder gelaufen, den wir da mit einer anderen Aufgabe rübergeschickt haben. Aber das war tatsächlich in keinem, es gibt keinen Fall, wo sozusagen einer gezielt in diese Szene reingeschickt wurde und dann dort aktiv wurde. Das geben die Akten nicht her. Dieser Verdacht ist also nicht bestätigt worden. Aber andererseits bot natürlich die Tatsache, dass viele DDR-Bürger, geflüchtete DDR-Bürger sich in dieser rechten Szene am rechten Rand bewegten, eben die Möglichkeit, über die in Ostdeutschland zurückgebliebenen Verwandten Kontakt aufzunehmen. Insbesondere, also es gibt drei Fälle tatsächlich in Akten, wo Väter als IMs angeworben worden sind, denen man dann auch mal eine Reise in die Bundesrepublik oder nach West-Berlin zu dem vor Jahren geflohenen Sohn ermöglichte oder dem auch die Einreise nach Ost-Berlin gestattete, dass er sich also wieder trifft mit seiner Familie und dass die Väter dann damit beauftragt wurden, den so weit wie möglich abzuschöpfen. Der krasseste Fall eigentlich, auf den ich da gestoßen bin, ist der von Arnulf Priem. Arnulf Priem ist in den 60er Jahren in die Bundesrepublik, also erst ist er in der DDR verurteilt worden und ist dann von der Bundesrepublik freigekauft worden und hat sich dort eigentlich von Anfang an, also vor allen Dingen seit Anfang der 70er Jahre, als ein besonders radikaler Neonazi hervorgetan, hat verschiedene Organisationen, Gruppen gebildet, hat in den 70er Jahren zum Beispiel Aufsehen damit erregt, dass er eine Hakenkreuzfahne auf der Goldelse anband. Der hat dann Hakenkreuzschmierereien am sowjetischen Ehrenmal, glaube ich, auch. Dafür war er auch verantwortlich. Also er hat diverse Aktionen dort durchgeführt, ein Neonazi, wie er im Buche steht. Und ach so, und die Stasi hatte den besonders im Blick, weil er auch einer sich kurzzeitig dann mal diese NSDAP, Auslandsorganisation, Ortsgruppe Berlin, ganz langer Titel ist das, NSDAP, die eigentlich ein ziemlich loser Haufen auch waren, die mehr sich in SS-Uniformen kleideten und dann zusammen feierten. Aber er hatte dann auch mal so eine Sektion innerhalb dieser Ortsgruppe gebildet, die eben mit Aktionen auf sich aufmerksam machen wollte. Der hatte dann auch schon dazu wollte er die Leute auch schon dazu gewinnen, dass die eben also auch mit entsprechenden Aktionen gegen die Mauer vorgehen, dass man Sprengstoffanschläge auf die Mauer verübt und Demonstrationshandlungen, wie es so schön heißt, also dann irgendwelche, mit irgendwelchen Aktionen die Grenzoffiziere dort an der Grenze irgendwie bloßstellt. Priem wurde also so langsam zur Gefahr und zum Problem für die Stasi und da hat man den Vater von Arnulf Priem kontaktiert und, oder besser gesagt, der meldete sich sogar von alleine, weil er aus einer, wohl in einer Abendschau, also im Westfernsehen gesehen hatte, da wurde gerade wieder Arnulf Priem gezeigt, wie der irgendwas angestellt hatte in West-Berlin. Und da kam dann der Vater von selbst zur Stasi und sagte also, er habe ja schon seit ewigen Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn, aber wenn der Arnulf Priem, um den es da geht, im Fernsehen, über den da berichtet worden ist, wenn es tatsächlich sein Sohn sein sollte, dann wäre er also bereit, mit der Stasi zusammenzuarbeiten, um den ja, um seine Aktivitäten irgendwie einzudämmen. Und das MFS nahm dieses Angebot sehr gern an, führte mit dem Vater ein paar Gespräche und brachte ihn dann dazu, ja, such mal den Kontakt, stell mal den Kontakt wieder her mit deinem Sohn und vielleicht kommt ihr euch ja wieder näher und könnt so eine Vertrauensbasis herstellen, dass du in unserem Sinne auf ihn einwirken kannst. Und tatsächlich ist das dann gelungen. Das war eine sehr interessante Operation, die über mehrere Jahre lief. Also dem Vater wurde dann am Anfang, da war noch kein Rentner, da wurde ihm dann aber mal so eine Reise nach West-Berlin genehmigt, angeblich aus dienstlichen Gründen. Und da hat er dann den Sohn auch mal in West-Berlin treffen können, weil sich Arnulf Priem immer nicht nach Ost-Berlin traute. Der dachte, wenn er hierher kommt, dann wird er gleich verhaftet, was durchaus hätte sein können. Dann wurde der Vater Rentner und dann konnte der also viel häufiger ausreisen, viel häufiger bei dem Sohn sein. Die unternahmen dann auch gemeinsame Reisen ins Bundesgebiet, in die Bundesrepublik, wo sie dann auch mit entsprechenden Gesinnungsgenossen sich trafen. Der Vater machte das ganz geschickt. Der versuchte also nicht, seinen Sohn da irgendwie zu agitieren, dass er das lassen soll, sondern heuchelte Interesse. Der hat sich da also ganz gut verkauft als Sympathisant, sodass er sowohl über Arnulf Priem selbst, über dessen Umgang, mit welchen Leuten er sich da regelmäßig getroffen hat, mit welchen Leuten er sich dann da auch im Bundesgebiet getroffen hat, ist die Stasi sehr gut, sehr genau ins Bild gesetzt worden. Gleichzeitig nahm der Vater dann Einfluss, das geht aus den Akten wunderbar hervor, Einfluss darauf, den Sohn davon abzubringen, Handlungen gegen die DDR zu unternehmen. Und wenn, dann solle er eben in West-Berlin irgendwelche Sachen machen, aber nicht irgendwie Dinge, die der DDR schaden könnten. Das Vertrauensverhältnis war dann tatsächlich so eng und er hatte dann so einen großen Einfluss auf Arnulf Priem gewonnen, dieser Stasi, dass die Stasi am Ende, das war dann schon im Sommer 89, einen Operativplan entwickelte, wie man auch Arnulf Priem mithilfe des Vaters als IM anwerben kann. Und das wäre tatsächlich die Krönung gewesen und ich wäre sehr gespannt gewesen, ob das gelungen wäre. Offenbar schätzte das MFS, aber die Abteilung 22, die mit diesem Vorgang befasst war, die Chancen dafür als sehr gut ein. Aber dann kam die Wende dazwischen und dadurch hatte sich das dann erledigt. Arnulf Priem kam dann aber trotzdem nach Ost-Berlin nach dem Mauerfall. Der besetzte dann nämlich oder gehörte mit zu den Leuten in diesem rechten Wohnobjekt in der Lichtenberger Weitlingstraße, wo er dann seine Gesinnung voll ausleben konnte. Das letzte Mal, dass man von Arnulf Priem was hörte, war übrigens 2018. Da ist er wieder verurteilt worden wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, weil er ein Internetforum betrieben hat, in dem also rassistische Texte veröffentlicht worden sind. Also Priem ist bis heute also Nazi. Auch jetzt mittlerweile ja doch im hohen Alter. Aber diese Geschichte, wie die Stasi also den Vater an ihn heranspielte, ist schon bemerkenswert. Ja. Noch ein letzter Satz vielleicht dazu. Die DDR hatte natürlich immer große Sorge, dass das im Westen bekannt werden könnte, dass man zu dem einen oder anderen aus dieser Szene im Kontakt hält. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden, weil das wäre propagandistisch wirklich ein GAU gewesen für die DDR.
Ein absolut spannender Einblick in die Arbeit der Staatssicherheit der DDR und in die Entwicklung der rechtsextremen Szene in Deutschland, finde ich. Andreas Förster war das im Gespräch zu seinem Buch Zielobjekt Rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte. Die Fragen gestellt hat Christoph Blome vom Christoph Links Verlag, wo dieses Buch erschienen ist. Und mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich sag danke fürs Zuhören. Ach ja, und noch ein Tipp. Unsere nächste Sendung, die hat so ein ganz bisschen auch etwas mit rechtem Gedankengut zu tun. Anlässlich des 50. Todestages des Philosophen Theodor W. Adorno hören wir ein Essay von ihm, und zwar höchst selbst von ihm gesprochen. Wir haben nämlich mal für euch in unseren Archiven gekramt und was ganz Spannendes gefunden. Adorno beantwortet da die Frage, was ist Deutsch? Also nicht die Sprache ist damit gemeint, sondern typisch deutsche Eigenschaften. Ganz interessante Gedanken hat er da, auch welche, über die ich mich geärgert habe, ehrlich gesagt. Und weil Adorno für viele von uns heute vielleicht nicht mehr so ganz einfach verständlich ist, der Vortrag stammt nämlich aus dem Jahr 1965, habe ich mir sozusagen noch einen Übersetzer eingeladen, Dirk Braunstein. Der arbeitet nämlich am Frankfurter Institut für Sozialforschung, wo eben auch Adorno gewirkt hat. Und er bringt gerade ein Sammelband sämtlicher Protokolle zu Adornos Frankfurter Vorlesung heraus. Und er hat sich schon seine ganze wissenschaftliche Laufbahn lang mit ihm beschäftigt. Er erklärt uns dann zum Beispiel, was Adornos zentrale Ideen sind, welche Rolle er heute noch spielt und was aus seiner Denkschule, also der kritischen Theorie, heute geworden ist. und er analysiert und kommentiert für uns eben dieses Adorno-Essay. Ja, spannend und lehrreich, finde ich. Bis dann also, schaltet ein. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.